Ich spreche mit Dr. Sven Leunig. Er lehrt und forscht unter anderem zum Thema Populismus an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herr Leunig, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Leunig, es wird in den letzten Jahren immer mehr von populistischen Parteien oder von dem Einfluss populistischer Reden gesprochen. Können Sie uns mal erklären, was ist denn eigentlich mit diesem Begriff Populismus gemeint?
Ja, der Begriff ist natürlich sehr vielschichtig. Das sieht man wahrscheinlich auch in der Verwendung, in den Medien, auch in der Politik selber, zum Teil auch in der Wissenschaft. Der hat den Ursprung im Grunde so den USA im beginnenden 20. Jahrhundert. Da gab es populistische Parteien oder auch die sich so genannt haben, Populist Party. Also kurz gesagt, Parteien, die gesagt haben, wir müssen uns an den Interessen des meistens einfachen Volkes orientieren, also jetzt nicht Elite, sondern halt einfachen Leuten, ökonomisch gesehen, also im Sinne von Leuten, die eher zu den ärmeren Schichten gehören, aber auch im Sinne von Menschen, die ein eher konservatives Weltbild haben, ein relativ auch einfach gestricktes Weltbild. So ganz grob könnte man das so beginnen lassen, und das hat sich über 100 Jahre im Grunde so weiterentwickelt. In den 60er Jahren ist das etwas stärker geworden, auch in Europa hat das so etwa, wie gesagt, in den 60er Jahren begonnen. Erstmal in Westeuropa Parteien, die mit ähnlichen Ansätzen angetreten sind. Also ein Kerngedanke war eigentlich oder ist auch immer noch die Vorstellung, man habe es mit einem homogenen Volk zu tun und dem stünde eine verschiedenartig gestrickte Form von Elite gegenüber. Das ist sozusagen das Denkmodell, die Ideologie des Populismus. Das muss man unterscheiden aber von sogenannten populistischen Kommunikationsformen. Diese populistischen Kommunikationsformen müssen nicht zwingend mit der Ideologie verbunden sein. Die können auch von Parteien oder von Politikern ausgeübt werden, die dieses Denkmodell nicht pflegen. Dieser Charakteristikum dieser Kommunikationsform ist eine sehr stark vereinfachte Form der Beschreibung von Problemen, aber auch von Lösungsansätzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch eine starke Freund-Feind-Stigmatisierung von gegnerischen Politikern oder Parteien zum Beispiel, die man sehr extrem negativ darstellt, eben auch sehr, sehr vereinfachend. Also das klassische Merkmal ist eben die Vereinfachung und dieses Freund-Feind-Denken.
Seit wann ist denn Populismus ein Thema in Deutschland?
Ja, das ist jetzt wieder die Frage, wovon wir reden. Reden wir von der Ideologie oder reden wir von diesen populistischen Sprachformen oder Kommunikationsformen? Letzteres gibt es natürlich schon sehr, sehr viel länger. Also das ist ein Teil auch von demokratischen Strukturen. Das kann man letztendlich in die 20 Jahre zurückverfolgen und dann immer weiter eben mit den bekannten Zuschreibungen Freiheit oder Sozialismus, ja, so war so ein Standardspruch. Also das ist sozusagen etwas, was sich im Grunde durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik zieht. Auf der anderen Seite sind die populistischen Parteien, also die tatsächlich mit diesem dezidierten Weltbild antreten. Da kann man sagen, eigentlich so auf Landesebene, die erste größere bekannte Partei war die sogenannte Schill-Partei, Partei rechtsstaatliche Offensive in Hamburg zu Beginn der 2000er Jahre, die auch eben dieses vereinfachende Bild hatte und auch schon so ein bisschen mit anti-elitären Gedankengängen da angetreten ist. Die ist auch relativ schnell wieder verschwunden, hat sich da zerstritten. Und dann kann man im Grunde sagen, als wirklich dezidiert populistische Partei ist die AfD aufgetreten. Manche sagen auch, die Linke habe solche Strömungen in sich gehabt, nicht die gesamte Linke, aber auch, es gibt eben den Rechtspopulismus, den Linkspopulismus, kurz gesagt, der Linkspopulismus orientiert sich eher daran, wie generell die Linke, dass sie sagen, wir haben hier eine arme Schicht im Grunde, die arbeitende Schicht, und die wird von der wirtschaftlichen Elite ausgebeutet, und der Rechtspopulismus ist etwas ähnlich, aber hat eher eine stärkere Konzentration auf Dinge wie Nation, also der sagt, die deutsche Nation wird unterdrückt, oder Sie kennen wahrscheinlich auch diesen Wort vom Bevölkerungsaustausch. Also das geht so ein bisschen ineinander über, und insofern kann man schon sagen, dass die AfD als erste rechtspopulistische Partei, die sich auch langfristig offensichtlich im Parteiensystem etablieren konnte, in Deutschland aufgetreten ist.
Wenn wir jetzt über das Phänomen linkspopulistischer Parteien reden, gilt das dann auch für das BSW beispielsweise?
Das ist noch ein bisschen strittig. Ja, ich würde sagen ja. Also was auf jeden Fall sich sehr klar erkennen lässt, sind die Nutzung dieser populistischen Kommunikationsform, also dieses vereinfachende Bild und eben auch einfache Lösungen anbieten für sehr, sehr komplexe Probleme. Man sieht das im Beispiel natürlich Migration, wo auch wieder sehr einfache Beispiele oder einfache Lösungen angeboten werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben zum Beispiel Ukraine-Konflikt, wo gesagt wird, ja, es müssen halt Verhandlungen her, aber es wird halt nicht gesagt, unter welchen Bedingungen das erfolgen soll. Da wird dann quasi die Verantwortung wieder abgeschoben und gesagt, ja, da mögen sich jetzt mal die entsprechenden Politiker beschäftigen. Das ist jetzt nicht unser Bier. Ja, also das sind so Formen, die ganz klar sind. Ein bisschen unklarer würde ich sagen beim BSW ist eben noch die ideologische Verhaftung, also ob man das direkt identifizieren kann, dass so ein anti-elitäres Denken, es taucht auf, aber es ist vielleicht nicht so typisch jetzt für den BSW, wie es vielleicht für die AfD ist.
Welche Gefahren leiten sich denn für das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie aus dieser populistischen Agenda, die man da fährt, mit dem Vereinfachen der Probleme ab?
Zum einen, das hat sozusagen mit dem Vereinfachen nicht so viel zu tun, sondern eher damit zu tun, was ich schon angesprochen habe, wenn Parteien der Meinung sind, ihre Positionen sind die des Volkes, dann ergibt sich daraus quasi logisch, dass man kaum mit anderen Parteien Koalitionen irgendeiner Art schließen kann, weil die anderen vertreten ja Positionen, die nicht des Volkes sind. Also im Grunde, das kann man ja gar nicht machen. Also wenn man alle anderen Parteien als Feinde ansieht und als Volksverräter, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer, da Koalition zu bilden. Das heißt, wenn so eine Partei sehr stark wird, dann sind praktisch die anderen gezwungen in Koalition miteinander, was das Ganze sich natürlich verstärkt, weil dann wird ja gesagt, ja, da sieht man wieder, die stehen alle zusammen und wir stehen außen vor. Das Zweite ist für die Arbeitsweise in Parlamenten generell, auch das kann man jetzt wieder sehr gut natürlich sehen am Beispiel der AfD, dass sie ja kein besonders hohes Ansehen für den Parlamentarismus hat, sie einfach die Formen des Parlamentarismus, die sich über Jahre und Jahrzehnte eingeprägt haben, nicht akzeptieren und da einfach gegenlaufen und versuchen zu blockieren und im Grunde das alles ad absurdum zu führen. Der dritte Punkt ist natürlich der, den Sie gerade angesprochen haben, dieses Vereinfachen. Wenn jetzt Parteien herkommen und sagen, ja, wir bieten euch genau diese Lösungen, dann gibt es viele Menschen, die sich davon beeindrucken lassen und sagen, ja, wenn es die gibt, dann probieren wir das doch mal aus. Und ja, das wird dann problematisch in dem Moment, wenn diese Parteien einer Regierung sind und merken, dass das natürlich so nicht funktioniert, also ihre eigenen Konzepte. Und dann läuft etwas parallel, also das haben wir zum Beispiel in Ungarn gesehen, auch in anderen Staaten, werden diese Parteien dazu neigen, eben nicht ihre eigenen Ideologien in Frage zu stellen, sondern versuchen einfach andere dafür verantwortlich zu machen, zum Beispiel die EU. Der dritte Punkt, auch da wieder Ungarn, ganz schönes Beispiel, dass diese Parteien mit aller Macht versuchen, an der Macht zu bleiben. Also sie versuchen, das parlamentarische System so zu manipulieren, um einfach nicht mehr die Macht zu verlieren, weil das sozusagen in ihrer eigenen Logik ja gar nicht möglich ist. Also wenn sie die Macht verlieren, dann verliert ja praktisch das Volk die Macht. Und deswegen rechtfertigen sie das auch damit, dass sie sozusagen alles machen dürfen, um an der Macht zu bleiben, damit das gute Volk nicht die Macht verliert. Also es ist sozusagen ein sich selbst verstärkender Prozess.
Wenn wir es jetzt mal vergleichend sehen, es wird ja zum Beispiel gesagt, in den Vereinigten Staaten, Trump nutzt populistische Aussagen. Wir erinnern uns an das kürzlich gefallene, da werden Hunde und Katzen gegessen. Gibt es denn für Deutschland Parallelen oder sieht man, dass populistische Parteien wie beispielsweise die AfD sich auch aus diesem Katalog bedienen und das ein bisschen kopieren?
Ja, natürlich, das ist ganz offensichtlich. Also die Propaganda, auch wenn man schon über Wahlplakate redet, bei der AfD ist es aber nun sehr, sehr eindeutig, wenn man zum Beispiel eine Analyse macht, wie die AfD in Landesparteien argumentiert, dann sieht man immer wieder, dass dort praktisch jedes Problem, was irgendwie auftaucht im Staat, immer wieder irgendwie auf Migration zurückgeführt wird. Letztendlich ist egal, was es ist, aber es ist immer so, wenn wir die Ausländer rausschmeißen, dann geht es uns gut.
Ist es denn zu beobachten in den letzten Jahren, dass auch die Parteien der Mitte häufiger zu solchen Äußerungen greifen oder sich in solchen Narrativen verfangen?
Da gibt es eine Studie, die jetzt auch schon ein paar Tage her ist, so aus den, ich glaube, 2008, 2009. Im Großen und Ganzen hat die Wissenschaft eigentlich festgestellt, dass die Mainstream-Parteien programmatisch zumindest auch in der Grundideologie bei ihren Überzeugungen bleiben. Das heißt eben ganz wesentlich, dass diese Parteien nicht von ihrer tieferen Ideologie, nicht von manchen, ich sag mal, Wirtshausreden oder so, aber von der tieferen Ideologie eben nicht in dieses Denken, wir sind die Einzigen, die jetzt sozusagen Volkswille vertreten und die anderen sind unsere Feinde, sondern dass die Mainstream-Parteien eigentlich schon sagen, ja, wir haben eine bestimmte Überzeugung, wir denken, das ist richtig, aber wir erkennen die andere als sozusagen berechtigte Wettbewerber, Mitbewerber um politische Macht an und wir haben prinzipiell auch keine allzu großen Probleme mit zumindest einem Teil der anderen Parteien zum Beispiel auch zu koalieren.